Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen in einer neuen Woche und zum PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter und auch an diesem Montag werden wir wieder gemeinsam herausfinden, was es so an Neuigkeiten aus der Welt der Apotheke gibt. Ich habe mir gedacht, wir könnten heute mal drüber sprechen, was man macht, wenn Nirsevimab, der Wirkstoff gegen RSV, nicht lieferbar ist oder wenn die Metformin-Tabletten nach Fisch riechen. Außerdem hatte ich am Samstag eine Kundin mit Polyneuropathie in der Beratung und daher finde ich das Thema Ernährung, die Symptome der Polyneuropathie lindern kann, recht spannend. Und dann fassen wir noch ein Thema an, zu dem es ganz viele Meinungen gibt. Kollagen für die Haut, was ergibt da Sinn? Klingt das alles spannend für euch, dann müsst ihr eigentlich gar nichts machen, außer euch zurücklehnen und weiter zuhören. Los geht's! Erstes Thema für heute, das respiratorische Syncytialvirus, kurz RSV. Früher für Eltern ein Grund zu zittern, mittlerweile können sie aber ganz optimistisch sein, denn die Ständige Impfkommission, die STIKO, empfiehlt Nirsevimab im Fertigarzneimittel bei Fortus seit Juni zur RSV-Prophylaxe für alle Säuglinge im ersten Lebensjahr. Auch die Finanzierung ist mittlerweile geklärt. Wie der GKV-Spitzenverband laut deutscher Presseagentur mitteilte, wird Nirsevimab von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das ist deshalb so interessant, weil es sich hier um eine Prophylaxe und nicht um eine Impfung handelt. Nirsevimab zählt als Arzneimittel und Präventivleistung und deswegen gehört es eigentlich gar nicht zu den Regelleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Der GBA konnte deshalb im November 2023 lediglich definieren, bei welchen Patientengruppen ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei RSV besteht. Demnach galt der Einsatz zunächst nur bei bestimmten Kindern mit hohem Risiko für schwere Infektionsverläufe im Alter von unter 12 Lebensmonaten als wirtschaftlich. Künftig sollen aber alle zwischen April und September geborenen Kinder einmalig, möglichst im Herbst, ambulant gegen RSV immunisiert werden. Für in der RSV-Saison geborene Kinder zwischen Oktober und März soll die Immunisierung in den ersten Tagen nach der Geburt stattfinden. Gute Nachrichten, leider könnte es etwas schwierig werden. Laut Jakob Maske, dem Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, soll Nirsevimab erst ab 11. Oktober in größerem Umfang zur Verfügung stehen. Er kritisiert daran zwei Punkte. Erstens die zu geringe Vergütung von 8,95 Euro und die Zeit. Denn er sagt, wenn man erst ab Mitte Oktober anfängt, reicht die Zeit nicht, um alle Kinder rechtzeitig zu erreichen. Weil es noch nicht genügend Nirsevimab-Packungen in deutschsprachiger Aufmachung gibt, hat das Paul-Ehrlich-Institut für September und Oktober 2024 bereits den Vertrieb von Packungen mit französischer oder spanischer Beschriftung gestattet. Diese Packungen sollen erstmal Babys mit erhöhtem Risiko für schwere RSV-Verläufe erhalten. Hersteller Sanofi hat eigenen Angaben zufolge die weltweiten Produktionskapazitäten von Beyfortus um das Dreifache erhöht. Laut dem Ärzteblatt gibt es derzeit in Europa einen Beyfortus-Engpass. Das Präparat sollte deshalb bald auch aus den USA eingeführt werden können, heißt es. Sollten jetzt Eltern von Babys, die ein erhöhtes Risiko für schwere RSV-Verläufe haben, trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen trotzdem Schwierigkeiten haben, eine Nirsevimab-Immunisierung für ihr Kind zu erhalten, dann kann Palivizumab im Fertigarzneimittel Synagis eine Alternative sein. Laut dem GBA konnte für Nirsevimab gegenüber Palivizumab kein Zusatznutzen belegt werden. Palivizumab ist bereits seit 1998 zugelassen, allerdings muss der Antikörper in der RSV-Saison monatlich verabreicht werden. Beim Nirsevimab reicht daher die einmalige Gabe. Auch für Senioren hat die STIKO im August eine einmalige RSV-Prävention empfohlen, hier allerdings nicht passiv mit Antikörpern wie bei den Säuglingen, sondern mit den Impfstoffen Abrysvo oder Arexvi. Kassenleistung ist das noch nicht, denn dafür fehlt noch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Das soll voraussichtlich spätestens Anfang Oktober der Fall sein, so der GBA. Also, hier läuft irgendwie alles auf Oktober hinaus. Hoffen wir mal, dass möglichst viele Menschen von der Immunisierung profitieren und Schlimmeres verhindert werden kann. Wir kümmern uns im nächsten Thema mal um Fisch. Besser gesagt, um einen Geruch, der an Fische erinnert. Bei der AMK sind vermehrt Berichte über einen penetranten, widerlichen oder fischigen Geruch von Metformin-Tabletten eingegangen. Die Empfehlung der AMK lautet: Sollten sich PatientInnen in der Apotheke über diesen Geruch beschweren, dann sollen wir sie sachlich aufklären. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich weiß jetzt so akut nicht, warum die Metformin-Tabletten nach Fisch riechen könnten. Also muss ich erstmal Infos haben, bevor ich sachlich aufkläre. Das machen wir jetzt. Metformin ist ein orales Antidiabetikum aus der Gruppe der Biguanide. Aufgrund der Abspaltung von Aminogruppen können metforminhaltige Arzneimittel einen charakteristischen Eigengeruch entwickeln. Schon in sehr geringer Konzentration kann dieser als unangenehmer Geruch und Geschmack wahrgenommen werden. Wichtig ist es, in der Beratung deutlich zu machen, dass der Geruch keine Auswirkung auf die Wirksamkeit oder Sicherheit des Medikamentes hat. Die Behandlung mit dem Arzneimittel sollte nicht eigenständig abgesetzt werden. Sollte der Arzneimittelgeruch für die PatientInnen aber ein großes Problem sein, dann könnt ihr vorschlagen, die Tablette auslüften zu lassen, also ausblistern, kurz liegen lassen, eventuell sogar alle Tabletten ausblistern und in so einen Tablettendispenser packen für die Woche. Auch die Einnahme des Medikaments während einer Mahlzeit kann die Akzeptanz verbessern, heißt es. Wenn diese Maßnahmen keinen Erfolg zeigen und die Einnahme weiterhin problematisch ist, kann ein Wechsel des Herstellers in Betracht gezogen werden, da natürlich die Sonder-PZN und den Vermerk pharmazeutische Bedenken verwenden. Hier kann man sehr gut eine Non-Compliance anführen, würde ich sagen. Jetzt frage ich mich noch, wie häufig diese Gerüche eigentlich auftreten, und dazu hat das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker eine sehr aufschlussreiche Untersuchung durchgeführt. Die haben jeweils eine Charge von 11 verschiedenen Monopräparaten getestet und das Ergebnis zeigt, keins der Präparate konnte als geruchsneutral eingestuft werden. Bereits direkt nach dem Ausblistern empfanden die Testpersonen die Gerüche als störend und auch nach 15 Minuten war keine Besserung festzustellen. Die beschriebenen Gerüche reichten von fischig oder aminartig über lösemittelartig bis hin zu rauchig. Besonders häufig betroffen waren die Präparate von 1A Pharma und Hexal, die sowohl unmittelbar nach dem Öffnen als auch nach einer Viertelstunde als besonders intensiv riechend wahrgenommen wurden. Das war jetzt aber gar nicht so überraschend, denn die AMK erhält mit Abstand die meisten Meldungen zu unangenehmen Gerüchen bei Metformin zu diesen beiden Firmen. Die AMK bittet Apotheken daher, in solchen Fällen nicht nur fachlich kompetent, sondern auch empathisch zu reagieren, um sicherzustellen, dass PatientInnen ihre Therapie weiterhin zuverlässig fortführen. Außerdem bittet sie darum, unerwünschte Arzneimittelwirkungen sowie ungewöhnliche Gerüche von Arzneimitteln über das UAW-Formular an die AMK zu melden. Ich hatte es zu Beginn schon erzählt, aber ich habe am Samstag gearbeitet und mich mit einer Kundin recht lange über ihre Polyneuropathie unterhalten. Deshalb war das Thema bei mir noch ganz frisch, als ich einen Artikel auf ptaheute.de gesehen habe, der sich dem Thema Ernährung bei Polyneuropathie widmet. Ja, da die Kundin eine Stammkundin ist, werde ich ein paar Punkte davon vielleicht mal notieren und ihr mitgeben, dachte ich mir. Jetzt hole ich euch aber erstmal ab mit meiner Faszination zu dem Thema. Die Polyneuropathie ist eine Nervenerkrankung. Dabei kommt es zu einer gestörten Reizweiterleitung motorischer und sensibler Nervenfasern. Betroffene erzählen euch dann von einem Taubheitsgefühl in den Füßen und in den Händen, das sich ausbreitet, sogar bis in die ganzen Arme oder Beine. Betroffene beschreiben außerdem häufig ein Taubheitsgefühl in den Füßen, welches sich beginnend mit den Zehen auf den ganzen Fuß ausbreitet. Der Gang wird unsicher, ein Gefühl von wie auf Watte gehen stellt sich ein. Typisch für eine Neuropathie sind außerdem neuropathische Schmerzen. Die schießen spontan ein und werden oft als brennend und stechend beschrieben. Häufig sind Finger und Hände gleichzeitig betroffen. Unbehandelt treten langfristig Lähmungen des Fußmuskels auf. Betroffene sollten an einen Arzt überwiesen werden, welcher mithilfe einer Nervenleitmessung die Polyneuropathie diagnostiziert. Die Behandlung soll in erster Linie die Symptome verbessern, weil die Ursache nicht immer eindeutig identifizierbar oder therapierbar ist. Als Ursache für diese Erkrankung kommt relativ viel in Frage. Alles hat gemeinsam, dass die schützende Myelinscheide oder auch der ganze Nerv geschädigt wird, weshalb es zu einer verminderten Reizweiterleitung kommt. Empfindungen wie Schmerz, Kälte und Hitze können nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Langfristig ist ein komplettes Versagen der Reizleitung möglich, was natürlich das Risiko für Verletzungen enorm steigert. Zu den häufigsten Ursachen gehören Infektionskrankheiten, zum Beispiel ausgelöst durch Erreger wie Borrelien oder Herpesviren, aber auch Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, der Einfluss von Toxinen nach einer Chemotherapie oder ein Vitamin B12-Mangel kommen in Frage. Kommen wir jetzt mal zur Ernährung. Die kann nämlich eine sinnvolle Ergänzung zu einer medikamentösen Therapie der Schmerzen sein. Besonderer Schwerpunkt liegt auf antioxidativen und entzündungshemmenden Lebensmitteln. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir schon vor 2 Wochen über die antientzündliche Ernährung sprachen. Und empfohlen wird bei der Polyneuropathie zum Beispiel, dass man besonders auf die B-Vitamine achtet. Insbesondere B1, B6 und B12, die sorgen für gesunde Nerven und deren Regeneration. Zu finden sind diese Vitamine in Hülsenfrüchten, Vollkornbrot, Weizenkeimen, Rindfleisch und Hühnchen. Antioxidantien wie Vitamin C und E, Alpha-Liponsäure, Zink, sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole und Beta-Carotin reduzieren oxidativen Stress, wirken protektiv und entzündungshemmend. Hierfür sorgen Karotten, Tomaten, Spinat, Brokkoli, Vollkorngetreide, Hafer und fermentierte Lebensmittel auf dem Plan stehen. Auch die berühmten Omega-3-Fettsäuren, Eicosapentaensäure und Alpha-Linolensäure unterstützen eine gesunde Nervenfunktion und sind entzündungshemmend. Hierfür sollte dann fetter Fisch wie Lachs und Makrele, Nüsse, Lein- und Rapsöl und Avocado konsumiert werden. Natürlich in Maßen wegen des hohen Fettgehalts. Alkohol und Tabak sind tabu, weil die ein Voranschreiten der Nervenschädigung fördern. Die bekannteste Patientengruppe mit Polyneuropathie sind wahrscheinlich Menschen mit Diabetes. Circa 20-30% von ihnen erkranken langfristig an einer Polyneuropathie. Weil Diabetes eine Stoffwechselerkrankung ist, sind Betroffene meist eh schon gewöhnt, sich ein bisschen mehr Gedanken um ihre Ernährung zu machen und sind wahrscheinlich auch sehr empfänglich für Tipps und Beratung dazu. Hauptziel ist es immer, den Diabetes und Langzeitblutzuckerwert optimal einzustellen, um die Entstehung von Folgeerkrankungen zu vermeiden. Mittlerweile ist bekannt, dass die Einnahme von Metformin einen Vitamin B12-Mangel begünstigen kann. Um einer Polyneuropathie vorzubeugen, sollte deshalb auf eine vitamin-B-reiche Ernährung geachtet werden. Nicht zu unterschätzen ist zudem eine ausreichende Bewegung im Alltag und spezielle kräftigende Übungen, um die Symptome einer Polyneuropathie zu lindern. Sensomotorisches Training verbessert das Gleichgewicht sowie die Gangsicherheit. Die Balance- und Kräftigungsübungen stabilisieren den Körper und dienen als wichtige Sturzprophylaxe. So, ich denke, da waren einige hilfreiche Tipps für meine Kundin dabei. Und weil ich gerade Geschichten aus meiner Apotheke erzähle, wir haben aktuell eine Pharmazeutin im Praktikum bei uns. Hochmotiviert ist die. Schon in Woche 1 fragte sie mich, ob ich sie nicht mal schulen könnte zum Thema Apothekenkosmetik. Und in Woche 2 erinnerte sie mich nochmal daran. So viel Enthusiasmus muss man natürlich unterstützen. Also habe ich mir überlegt, wie mache ich das am besten? Wo fängt man an? Gehe ich mit ihr jetzt einfach ins Kosmetikregal und erkläre alle Produkte? Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, 3 Präsentationen zu erarbeiten in meiner Freizeit. In Teil 1 geht es um Neurodermitis, Akne und Rosacea. Im zweiten Teil dann um seborrhoisches Ekzem, periorale Dermatitis und Psoriasis. Und im letzten Teil dann um die ein bisschen kosmetischeren Themen wie Anti-Aging und Pigmentflecken. Zu jedem Krankheitsbild gibt es dann von mir eine kurze Erklärung zu Symptomen und Ursachen und wie das medikamentös behandelt wird. Und dann stelle ich die Produkte zur Pflege und Unterstützung vor, die es bei uns in der Apotheke gibt, mit den entsprechenden Inhaltsstoffen. Ich kann euch sagen, ist viel Arbeit, das alles in einer PowerPoint-Präsentation zu verpacken. Aber ich dachte mir, das sind mir neue KollegInnen einfach wert. Und ich habe ja auch was davon, weil ich ja viel lerne. Langer Rede, kurzer Sinn. Im Rahmen dieser Ausarbeitung gestern fiel mir wieder auf, wie viele komische Theorien es gibt zur Wirkung von Kosmetik auf der Haut. Aber auch das Thema Kollagen finde ich sehr, sehr spannend. Denn ich habe mal gelernt, dass die Einnahme von Kollagen der Haut gar nichts bringt. Da ich jetzt eine angehende Apothekerin schulen soll, wollte ich mein Wissen aber mal auf den neuesten Stand bringen. Wie ist denn die wissenschaftliche Grundlage zu Kollagenprodukten? Kollagen ist eins der wichtigsten Strukturproteine im Körper. Das finden wir fast überall, weil es an so vielen Prozessen beteiligt ist. Kollagen haben wir in der Haut, in den Haaren, den Nägeln, in Gelenken, Sehnen, Bändern und auch den Blutgefäßen. Dort sorgt Kollagen für Stabilität und Elastizität. Mittlerweile können knapp 30 unterschiedliche Kollagentypen beschrieben werden. Die sind alle ein bisschen anders aufgebaut, aber Hauptbestandteil sind immer die Aminosäuren Prolin, Hydroxyprolin und Glycin. Mit fortschreitendem Alter verliert der Körper die Fähigkeit, ausreichend Kollagen zu produzieren, was besonders an der Haut sichtbar wird. Es entstehen Falten, die Haut wird trockener, dünner und weniger elastisch. Das merke ich jetzt schon mit 31, denn die Haut braucht morgens ein bisschen länger, um die Falte vom Kissen wieder auszugleichen. Also sich zu entfalten quasi. Naja, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die Kollagen in Form von Kapseln, Pulver oder Trinkampullen anbieten, damit wir alle wieder jung und knackig aussehen. Meist enthalten die Präparate Kollagenpeptide bzw. Kollagenhydrolysat. Ist im Prinzip das Gleiche, man kann die Begriffe quasi synonym verwenden. Durch enzymatische Prozesse wird das vorhandene Kollagen aus den tierischen Ausgangsprodukten wasserlöslich gemacht und in Aminosäurebruchstücke zerkleinert. So kann der Körper die Kollagenbestandteile besser aufnehmen. Die Magensäure zerstört die Kollagenstruktur nicht komplett, sondern zerkleinert die Ketten nochmal, was die Aufnahme in den Körper weiter verbessert. Da dachte ich früher immer, dass Kollagen im Magen kaputt geht. So, Kollagenpräparate sind immer tierischen Ursprungs, weil sie aus Rinder- und Schweinebindegewebe sowie aus Fisch hergestellt werden. So, und jetzt muss ich nochmal mein Wissen überdenken, denn es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die die Auswirkungen von Kollagen zur Einnahme auf den Körper untersucht haben. Beispielsweise zeigt eine Meta-Analyse aus 2021, in welcher 19 Studien mit mehr als 1000 TeilnehmerInnen ausgewertet wurden, dass die Gabe von hydrolysiertem Kollagen positive Effekte auf die Hautfeuchtigkeit, Unelastizität sowie die Faltentiefe im Vergleich zu Placebo aufweist. Die Kollagenpräparate wurden hier über einen Zeitraum von 3 Monaten eingenommen. Eine weitere Meta-Analyse aus 2023, da wurden 23 Studien mit 1721 TeilnehmerInnen ausgewertet, konnte das nochmal bestätigen. Hier wird zusätzlich aber darauf hingewiesen, dass die verbesserte Hautfeuchtigkeit abhängig von der Kollagenquelle sowie der Therapiedauer ist. Die Forschenden merken an, dass die Ergänzung von Kollagenpeptiden durchaus positive Effekte auf die Hautalterung haben kann, es aber weiterer großer randomisierter Studien bedarf, um diese Hinweise zu untermauern. Was wir aber bisher wissen, ist, dass die Kollagenquelle entscheidend für den Erfolg einer Behandlung ist. Um eure KundInnen also gut dazu zu beraten, sollte man mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen. Neben Kollagenpeptiden bzw. Hydrolysat sind häufig Vitamine und Spurenelemente enthalten. Insbesondere Vitamin C, E und Zink spielen eine wichtige Rolle bei der Kollagensynthese. Ob die zusätzlichen Vitamine nötig sind, ist individuell. Wer sich ausgewogen ernährt, kann auf reines Kollagenpulver ausweichen. Außerdem enthalten viele Kollagenprodukte Biotin, wird auch als Vitamin H bezeichnet, und ist im Körper am Aufbau gesunder Haare und Nägel beteiligt. Biotin fungiert als Kofaktor bei wichtigen Prozessen wie dem Glucose- und Fettstoffwechsel sowie dem Abbau von Protein. Außerdem ist es beteiligt an der Kreatinproduktion, was gesunde Haare und feste Nägel fördert, und es sorgt aufgrund der Beteiligung am Fettstoffwechsel für eine gesunde Haut. Es stabilisiert die Hautbarriere und beugt Trockenheit vor. Biotin kommt natürlicherweise in tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln vor. Im dazugehörigen Artikel auf ptaheute.de zu diesem Thema findet ihr einen kleinen gelben Kasten. Da hat euch die liebe Caroline Künast mal zusammengefasst, was in welchem Produkt, das wir in der Apotheke stehen haben, genau drin ist. Das berühmte Elasten enthält zum Beispiel neben Kollagenpeptiden noch Acerola-Fruchtextrakt, Vitamin C, Zink, Vitamin E und Biotin. Orthomol Beauty hingegen enthält Kollagenhydrolysat aus Rind, Olivenfruchtextrakt, Maracuja-Saftkonzentrat, Coenzym Q10, Vitamin E, Zink, Selen und auch Biotin. Laut derzeitigem Forschungsstand müssen für einen Therapieerfolg die Inhaltsstoffe, die passende Studienlage sowie die Einnahmedauer berücksichtigt werden. Es bedarf einer langfristigen, kontinuierlichen Kollagensubstitution, um die sinkende körperliche Produktion auszugleichen. Derzeit fehlen groß angelegte Langzeituntersuchungen, ob die Einnahme typischer Produkte über einen langen Zeitraum sicher und nebenwirkungsfrei ist. Darauf sollte man im Rahmen der Beratung auch hinweisen. Ja, ich werde jedenfalls in Part 3 meiner Kosmetikschulung mal noch Kollagen mit aufnehmen, habe ich mir gedacht. Dann haben wir auch alle wieder was gelernt. Wobei, unsere angehende Apothekerin könnte auch einfach den PTA-Heute-Podcast hören. So wie ihr. Wir sind für heute schon wieder durch. Ich danke euch fürs Zuhören. Auf ptaheute.de findet ihr nicht nur die erwähnte Produktliste zu Kollagenpräparaten, sondern auch alle Infos, die wir heute hier im Podcast hatten, nochmal ganz ausführlich. Nächste Woche bin ich wieder für euch da. Genießt euren Montag und die Woche. Bleibt gut gelaunt. Ärgert euch nicht über Falten, denn das macht noch mehr Falten. Bis dahin, gehabt euch wohl.